willkommen zu dieser Special-Folge bei Parallelwelt Palästina, die auch gleichzeitig mit 99:1 ausgestrahlt wird. Wenn ihr das Ganze auch auf Video sehen wollt, dann schaut auch auf den 99:1 YouTube-Kanal. Wir haben heute mit dabei, neben mir, Lena, auch Michael, den Co-Host bei Parallelwelt Palästina und auch Ramzi Kilani als Gast. Wir reden heute über die Offensive in Jenin. Und zuerst einmal, dass ihr wisst, wer wir überhaupt sind. Ich bin Doktorandin für Palästina-Studien an der Universität Exeter. Michael ist Publizist, Redakteur und Mitbegründer des jüdisch-israelischen Dissens, also kurz JID, in Leipzig. Und Ramzi ist ein ganz bekannter Aktivist hier in Deutschland und Mitinitiator der Nakba 75-Kampagne und Marx 21. Freut mich, dass du heute mit dabei bist, Ramzi, bei dem wirklich sehr akuten und auch in vielerlei Hinsicht sehr wuterregenden Thema der Offensive in Jenin, die jetzt halt bei Ausstrahlung am Samstag ist es jetzt Montag über 3. 4. Juli 2023 passiert.
Genau. Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Ja, wir werden auch noch gleich, Ramzi wird auch gleich nochmal sehr viel mehr über diesen Hintergrund erzählen, wie es überhaupt dazu kam, was es mit Jenin auf sich hat, wieso vor allem das Flüchtlingslager da so sehr prägnant ist, auch im palästinensischen Widerstand und wie es jetzt auch dazu kam, dass wir jetzt eben diese Militäroffensive hatten. Und ich fange jetzt erstmal damit an, was sind überhaupt die Folgen der aktuellen Angriffe Israels auf Jenin sind, und zwar in diesen Worten von Opfern, die Zerstörung der Infrastruktur, aber auch, wie sich das auswirkt, dass du eine Hinderung an der medizinischen Versorgung dort hattest. Insgesamt von den Daten, die wir bis jetzt haben, sind 12 PalästinenserInnen, darunter auch 4 Kinder, getötet worden von der israelischen Armee und mindestens 143 verletzt. 20 davon befinden sich weiterhin in kritischer Verfassung. Mehr als 500 Familien, das sind etwa 3.500 PalästinenserInnen, wurden aus ihren Häusern vertrieben. Und was man in Israels Attacke auf Jenin gesehen hat, ist eine der gängigen Strategien der israelischen Armee, und zwar die Zerstörung der palästinensischen Infrastruktur. Hunderte Wohnkomplexe wurden innerhalb des Flüchtlingslagers beschädigt, manche so sehr, dass sie nicht mehr bewohnbar sind. Viele von den 3.500 vertriebenen PalästinenserInnen können deshalb nicht mehr in die Häuser zurückkehren. Israel hat auch große Schäden an den Elektrizitäts-, Wasser- und Abwassernetzwerken im Flüchtlingslager und umliegenden Nachbarschaften angerichtet. Insgesamt wurden 8 Kilometer an Wasserrohren zerstört, was heißt, dass es seit Tagen kein fließendes Trinkwasser mehr gibt. Zusätzlich hat Israel fast 4 Kilometer an Straßen in und um das Flüchtlingslager herum mit Bulldozern zerstört. Das hat wiederum Krankenwagen daran gehindert, zu den Verletzten zu gelangen. Das Jenin Freedom Theater, ein Theater, aber auch Zusammenkunftsort für viele PalästinenserInnen, vor allem Kinder und Jugendliche, wurde angegriffen und der Vorhof teilweise zerstört. Und da will ich jetzt Dov Weisglas zitieren. Das ist Sharons ehemaliger Stabschef. Der hat einmal über Israels Palästina-Strategie gesagt, Zitat: "Es ist wie ein Termin beim Ernährungsberater. Die Palästinenser werden viel dünner, wenn sie sterben." Zitat Ende. Und ich glaube, das beschreibt Israels Vorgehen in Jenin auch sehr gut. Israel stellt Jenin absichtlich als präventives und legitimes Ziel dar, um jede Militärattacke darauf zu rechtfertigen. Etwas Ähnliches passiert mit Gaza. Jenin, vor allem das Flüchtlingslager, ist für Israel ein Ort, in dem die Menschenleben entbehrlich sind. Und diese Art und Weise, über PalästinenserInnen zu denken, dass ihr Leben lebensunwert ist, dass ihr Tod nicht berichtenswert ist und dass nur dann über ihren Tod berichtet wird, wenn sie in die Kategorie Terrorist passen, sieht man auch ganz deutlich in den deutschen Medien. Man sollte hierbei bedenken, dass die Zerstörung der Infrastruktur auch eine Form von Gewalt ist. Denn die Tatsache, dass jetzt Teile von Jenins Bevölkerung keine ausreichende Versorgung mit sauberem Trinkwasser, Elektrizität oder Straßen haben, wirkt sich natürlich auch auf direkt auf die Gesundheit der dort lebenden PalästinenserInnen aus. Vor allem der Kinder, der Alten und derjenigen, die mit Behinderungen leben. Und Israel deklariert nicht Menschen, ganze Infrastrukturen. Straßen werden zu Orten, auf denen sich Terroristen fortbewegen, komplett fernab der Realität, dass auch Krankenwagen darauf fahren oder auch Kinder auf diesen Straßen zu Schulen gehen. Auf diese Weise sind die Palästinenser systematisch dem Willen Israels unterworfen, der bis nach Belieben in die eigentlichen Funktionen einer Straße oder eines Wasserversorgungssystems eingreifen kann und diese auch zerstören kann. Und wie ich gerade erwähnt habe, hatten es Krankenwagen auch durch diese Zerstörung der Straßen von Jenin schwer, die Verletzten zu erreichen, beziehungsweise konnten sie gar nicht versorgen. Und das ist ein weiterer Punkt israelischer Gewalt. Die Behinderung medizinischer Versorgung, zu der Israel nicht nur aus moralischer Sicht verpflichtet sein sollte, sondern es tatsächlich laut Völkerrecht auch ist. Nicht, dass sich Israel darum kümmern würde. Aber Israel blockiert nicht nur durch die Zerstörung der palästinensischen Infrastruktur die medizinische Versorgung, sondern auch indem Soldaten aktiv Krankenwagen und Sanitäter davon abhalten, zu den Verletzten zu gelangen. Und das trägt viele Ausmaße. Soldaten konfiszieren die Handys von Sanitätern, die dann keine Notrufe mehr entgegennehmen können. Armeetrucks stellen sich in den Weg von Krankenwagen, um sie am Durchfahren zu hindern. Soldaten dringen in palästinensische Krankenhäuser ein oder beschießen Krankenhäuser mit Tränengas, bis dahingegen, dass in Jenin die Notaufnahme nicht mehr benutzbar war. Und es sind genau diese Bedingungen, die ein Tagesschau-Sprecher oder auch ein SZ-Journalist oder der Harald von nebenan niemals nachvollziehen kann, wenn sie die Pressereporte der israelischen Armee zitieren und Jenin als Terroristenhochburg abstempeln, ohne sich darauf zu besinnen, dass Gott auch deutschen Journalisten, egal wie faul sie in ihrer Berichterstattung sind, ein Gehirn geschenkt hat. Und damit werde ich jetzt meine kurze Tirade aufhören und werde eigentlich das Wort an Ramzi gleich übergeben, der uns ein bisschen über den Hintergrund davon erzählen kann. Wieso Jenin? Wo liegt Jenin? Wieso? Ja, was ist denn der historische Kontext dafür, was wir jetzt diese Woche gesehen haben?
Ja, genau. Was auch in den deutschen Medienberichten eigentlich vollkommen ausgeblendet wurde, ist, dass Jenin erstmal ein Flüchtlingslager ist, dass da teils bewaffnete, aber zum größten Teils unbewaffnete Flüchtlinge mit einer der gefährlichsten und brutalsten Armeen der Welt konfrontiert waren, die militärisch hochgerüstet wurde und bis hin zu nuklear ausgestattet ist, durch Kapitalzuflüsse aus allen imperialistischen Ländern der Welt eigentlich und den größten Weltmächten, allen voran den USA. Und dass das ein völlig asymmetrisches Verhältnis ist, ist klar. Und auch, dass Widerstand unter Besatzung nicht gleichzusetzen ist mit Terrorismus. Wir haben es hier also zu tun mit einem Flüchtlingscamp, das keine Armee in dem Sinne hat, wie Staaten die haben, das kolonisiert ist, das unter Besatzung und Belagerung ist und eben von einer der gefährlichsten Armeen der Welt, von Luft, wie auch auf dem Boden bombardiert und eben strukturell zerstört werden sollte. Aber die Operation dauerte insgesamt nur 2 Tage. Da sage ich später nochmal was zu, warum das so ist. Aber entscheidend ist ja, dass das Flüchtlingslager trotz allem eben Widerstand leisten konnte und die Armee nicht das Widerstandspotenzial und die Kapazitäten des militärischen Widerstands in Jenin vernichten konnte. Jenin liegt in der nördlichen Westbank, quasi ganz oben am Zipfel, und ist damit auch besonders weit von Ramallah entfernt, wo der Hauptsitz der palästinensischen Autonomiebehörde sitzt. Der Name palästinensische Autonomiebehörde, beziehungsweise das Wort Autonomie, ist ein völliger Euphemismus für das, was da eigentlich passiert. Das, was wirklich tatsächlich, also die palästinensische Autonomiebehörde darstellt im palästinensisch-israelischen Kontext, ist eine Kollaborationsbehörde mit Israel, die eingerichtet wurde mit den sogenannten Oslo-Akkorden oder Oslo-Abkommen auf Deutsch, von denen vielleicht einige auch schon gehört haben, die vor allem Anfang und Mitte der 90er erstellt und abgeschlossen worden sind und die in Reaktion damals schon auf die Aufstände, die wir als erste Intifada kennen, reagierte, um die eben einzudämmen. Ist eine Schicht aus der palästinensischen Bourgeoisie innerhalb der Führung der PLO hervorgegangen, die dann in direkter Zusammenarbeit mit den israelischen Behörden eine sogenannte PA, Palestinian Authority, aufgebaut hat, die im Prinzip beobachtet und auch teilweise mit Gewalt, Folter und Tötung dafür sorgt, dass die Besatzung der Westbank ohne Widerstand aus der palästinensischen Bevölkerung bestehen bleiben kann. Die Oslo-Abkommen werden teilweise als Friedensprozess dargestellt und gelten auch in deutschen Medien und so in der gesellschaftlichen Wahrnehmung noch als solche. Das war aber nie der wirkliche Plan von israelischer Seite. Es war eigentlich eine erzwungene Kapitulation der PLO, der Palestinian Liberation Organization, die eben dadurch offiziell als Vertreter des palästinensischen Volkes anerkannt wurde. Aber das ging einher mit der Forderung nach Entwaffnung. Da wurden verschiedenste Milizen der Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden eben entwaffnet, die vorher unter Führung der Fatah innerhalb der PLO standen. Und im Prinzip wurde in den Oslo-Abkommen auch nichts über die fortgeführte Besiedlung gesagt. Und so diente diese sogenannten Oslo-Abkommen und der Friedensprozess immer als Feigenblatt für einen fortgeführten Siedlungskolonialismus und der Architektur der Besatzung in die Zonen A, B und C, jeweils unter eben unterschiedlicher Administration, entweder angeblich voller Kontrolle der PA bis hin zu voller Kontrolle der israelischen Behörden, also quasi eine Arbeitsteilung in der Kolonisierung und Unterdrückung des Widerstandes und eine Fragmentierung auch der verschiedenen palästinensischen Städte zueinander. Ist also eine Teile- und Herrsche-Strategie, eine Strategie zur Entwaffnung eigentlich der Kolonisierten in Palästina und eben die Heranzüchtung einer korrupten Kollaborationsbehörde, die der eigene Bevölkerung eigentlich unterdrückt. Dagegen ist vor allem während der zweiten Intifada Widerstand entstanden. Das war im Prinzip in Reaktion auf das, was sich dargestellt hatte, eben Anfang der Jahrtausendwende, ja, 2000, 2001, 2002, rumorte eben das Ganze und entlud sich in der zweiten Intifada mit verschiedenen Operationen und Formen des Widerstands, die da eben diesen Fake-Friedensprozess und dieses Feigenblatt zur Kolonisierung und fortgeführten Besatzung in Frage gestellt haben. Da spielte Jenin auch eine entscheidende Rolle, was auch damals schon so als eines der Hotbeds oder eben ja eine Hochburg quasi des Widerstands auch gesehen wurde und wo dann eben die israelische Armee mit einer unvergleichlichen Invasion und mit unvergleichlicher Brutalität dieses Flüchtlingslager eben zerstörte, über ein Viertel der Bewohner auch vertrieb damals und über 50 Menschen tötete. Das muss man wissen, um Jenin heute auch einzuordnen. Das ist überhaupt der Hintergrund, der geschichtliche, in dem dieses Flüchtlingslager besteht.
Kann ich dich da was fragen? Und zwar,
ja, viele klar.
Hörerinnen fragen sich wahrscheinlich gerade, ja, wieso gibt es denn jetzt überhaupt ein Flüchtlingslager in Jenin? Was sind das denn für Flüchtlinge? Kannst du da vielleicht kurz was dazu sagen?
Wir haben das
schon behandelt, genau.
Ja, da muss man eben zurück zur Nakba, beziehungsweise eben der ethnischen Säuberung Palästinas. Es war natürlich vonnöten für einen größtenteils jüdisch bevölkerten Staat in einem Gebiet, was größtenteils nicht jüdisch bevölkert war, eine ethnische Säuberung durchzuführen. Also die Menschen, die nicht in die gewünschte Ethnie passten, dass man die eben vertrieben hat. Und das galt für damals den Großteil der palästinensischen Bevölkerung. Und Jenin ist eins von 19 Flüchtlingslagern, was in der Westbank eben besteht. In Gaza sind es 8. Und rund in der Region und rund in der Welt sind geflüchtete palästinensische Menschen. Das war vor allem durch die Nakba und eben die Naxa. Also 1948 und 1967 entstanden. Nach 1967 wurde eben, genau, also auch die Militärbesatzung mit eiserner Faust, Gazastreifen, Golanhöhen, Westjordanland, Ostjerusalem durchgezogen. Und das, genau, das ist im Prinzip auch der Ursprung natürlich des sogenannten Nahostkonflikts, wie er in Deutschland immer beschrieben wird, Siedlungskolonialismus unterstützt von imperialistischen Staaten weltweit. Für die Interessen in der Region.
Genau, Marco, ja, du wolltest da irgendwie auch noch was einfügen.
Genau, also erstmal zum Thema Siedlerkolonialismus hatten wir auch unsere erste Folge bei Parallel Welt Palästina. Das könnte manche ZuhörerInnen interessieren, die es noch nicht gehört haben, oder ZuschauerInnen. Ich wollte eine kleine Ergänzung eventuell machen und auch eine Frage stellen, weil, also ich teile deine Einordnung des Oslo-Prozesses. Ich glaube aber, manche Leute könnten gerade ein bisschen überrascht sein durch diese Einordnung. Ich glaube, da lohnt es sich, also ich meine, überrascht, weil es damals schon von sehr, sehr breiten Teilen als schon als Friedensabkommen willkommen geheißt wurde, oder wie auch immer man das sagt. Und also das schließt auch praktisch die komplette israelische Linke und auch große Teile der palästinensischen Bevölkerung und der Palästina-Bewegung. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, um das zu verstehen, um diesen Widerspruch zu verstehen, ist, wie dieses Abkommen dargestellt wurde. Es wurde als erster Schritt in Richtung Frieden verkauft. Und ich glaube, wenn man richtig genau guckt, was auf der israelischen Seite, und das ist ja die stärkere Seite bisher, die auch sehr viel Kontrolle über die Situation hat, deswegen auch mehr das Sagen hat in so einem Abkommen. Wenn man schaut, was dort Frieden heißt, ist es sehr oft nicht ein, also nicht ein gleichberechtigtes Zusammenleben, sondern letztendlich eine Kapitulation der PalästinenserInnen. Also genau wie das auch im Oslo-Abkommen vorhergesehen wurde. Also es wurde dann nicht, also explizit und extra nicht, ein Staat aufgebaut, der auch selbst wehrhaft sein könnte, sondern es ging Richtung Entmilitarisierung der PalästinenserInnen und quasi eine neue Form der Obrigkeit von Israel, die es wurde ein bisschen gehofft, dass man in diesem Abkommen den PalästinenserInnen genug geben könnte, dass sie dann sich beruhigen und dass es irgendwie nicht so schlimm ist, dass es so weitergeht. Aber ich glaube, viele Leute haben diese Sache damals unterstützt, weil sie es beim Wort genommen haben, dass es nur ein Plan für die ersten 5 Jahre sind und dass danach quasi ein weiteres Abkommen kommt. Und andererseits gab es auch definitiv in der israelischen Gesellschaft, kann ich sagen, viele Teile, die sofort wussten, okay, wir müssen verhindern, dass es weitergeht und es, also so weit kann es gehen und nicht weiter. Und sie haben sich auch durchgesetzt in der israelischen Rechten mit vor allem durch Gewalt, auch durch das Attentat an Rabin, der Premier, der das durchgebracht hat, aber nicht nur. Also erste Frage wäre, Ramzi, ob du diese Einschätzung auch teilst oder vielleicht auch noch weitere Nuancen hinzufügen willst zum Hintergrund. Und aber dann die andere Frage, die auch wieder die Brücke schlägt zum aktuellen Ereignis in den Genien. Ich hatte mich, als ich mich ein bisschen näher mit diesen Fragen beschäftigt habe in den letzten Tagen, habe ich mich gefragt, ob vielleicht es einen starken Zusammenhang gibt zwischen der israelischen Wahrnehmung, dass es sich um so einen Terror-Hotspot handelt, ob was hier eigentlich passiert ist, dass das eine Stelle ist, wo die PA als Vollstrecker der Besatzung besonders schwach geworden ist und quasi die israelische Armee wieder durchgreifen muss, um die gewünschte Ordnung sozusagen und die Unterdrückung durchzusetzen.
Ja. Genau, also ich stimme dir dazu, auch bezüglich der Illusion, die es bis in die palästinensische Gesellschaft hinein gab. Mein Vater hat zum Beispiel geweint, als Rabin getötet wurde von einem israelischen Rechtsextremen Ich glaube, heute, wenn wir uns das geschichtlich anschauen, dann muss man aber klar sagen, dass auch Rabin und Shimon Peres und solche Leute natürlich keine Friedenstauben waren, sondern also die Architekten eigentlich der Siedlungsstruktur auch im Westjordanland. Und Rabin ging ja auch als Knochenbrecher sozusagen in den palästinensischen Wortschatz ein, weil er die Knochen von Demonstranten brechen ließ während der ersten Intifada von den Soldaten. Und genau, beide waren auch beteiligt, zum Beispiel an der Nakba, also der ethnischen Säuberung Palästinas. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen. Nichtsdestotrotz gibt es ja in der israelischen Rechten auch Leute, die eben die direkte Eroberung eigentlich vorziehen vor solchen Tricks und noch ein Gesicht zu wahren, quasi auch international und unter so einem Deckmantel eigentlich und Feigenblatt des Friedensprozesses fortwährend eben die palästinensische Bevölkerung in kleinere Enklaven zu umkreisen, um ihnen eben im Endeffekt das nationale Selbstbestimmungsrecht zu verwehren. Da ging es ja sowohl dem sogenannten Arbeiterzionismus drum, als auch den Rechten. Ich glaube nur, also ich würde sagen, die Arbeiterzionisten haben es ein bisschen gewiefter und taktisch klüger gemacht. Und genau, interessanterweise, Michael, ich weiß nicht, vielleicht kannst du da später auch noch was zu sagen, aber soweit ich weiß, war ja auch der Anwalt, der damals den Attentäter der Rabin getötet hatte, Ben-Gvir, wenn mich nicht alles täuscht, ja. Und also im Prinzip vom Kahanismus, die Geschichte des Kahanismus und die Tradition ist natürlich auch eng verknüpft mit dieser quasi Reaktion auf die Oslo-Abkommen. Auf palästinensischer Seite ist eben die PLO damals noch unter Arafat zunehmend auch in Frage gestellt worden durch ihre Rolle bei diesen Oslo-Abkommen, die dann natürlich auch damit zu tun hatten, dass die palästinensischen Massen auch zunehmend die palästinensische Bourgeoisie bedroht haben, auch während der ersten Intifada, wo es Rätestrukturen von unten gab, die sich gebildet haben, wie in vielen revolutionären Situationen und die eben Selbstversorgung und so weiter auch angetrieben haben und eben eine ganz neue Gesellschaft potenziell hätten entwickeln können, die auch der palästinensischen herrschenden Klasse quasi ein Dorn im Auge gewesen wäre. Also da gab es auch ein Eigeninteresse, würde ich sagen, auf lange Sicht daran. Ich denke, wenn wir uns heute anschauen, dass seit 2 Jahren eigentlich so militante Widerstandsgruppen im Westjordanland entstehen und zunehmend auch die PA in Frage stellen, dann ist das ein Prozess, den man in dem Kontext betrachten sollte. Und da stimme ich auch Michael zu, dass im Prinzip eben zum Beispiel Jenin, aber auch Nablus und Al-Khalil auch in Ansätzen, Bethlehem, also Bethlehem und teilweise auch verschiedenste Flüchtlingslager, selbst um Ramallah, zunehmend zur Bedrohung auch für die PA werden, weil auch viele von diesen militanten Gruppen sind interessanterweise ehemalige Fatah-Milizen oder zumindest in der Führung, die damals entwaffnet wurden, aber heute den Kurs der PA in Frage stellen und sich teilweise dann dem palästinensischen islamischen Dschihad anschließen oder eigene Gruppen bilden, die im Prinzip keiner politischen Partei mehr so richtig angehören, sondern eher militärische Formationen sind und dabei auch Einheit beschwören. Und das ist im Prinzip alles eine Langzeitentwicklung, die sich nicht erklären lässt ohne Oslo, ohne die Rolle der PA und ihre Kollaboration mit der israelischen Besatzung, die zunehmend wackeliger wird und die zunehmend gefährdeter ist. Beispielsweise jetzt im Nachgang auch der Jenin-Invasion, von der die PA auch wusste und ihre eigenen Paramilitärs im Prinzip zurückgehalten und zurückgezogen hat, damit die israelische Armee intervenieren konnte, was auch ein gängiges Bild im Übrigen in den A-Zonen im Westjordanland ist. Das ist eine enge Kooperation zwischen der PA und der israelischen Armee gibt. Dass im Nachgang jetzt eben auch Protestmärsche gegen die PA organisiert wurden. Wir hatten die Ermordung von Nisar Banat, die eben auch zu Massenprotesten gegen die PA geführt hat. Und solche Entwicklungen, die die PA mehr und mehr in Frage stellen und ihre Rolle gegenüber der Besatzung, die tragen auch dazu bei, dass solche militärischen Gruppen mehr und mehr entstehen im Westjordanland.
Ich glaube, du sprichst da einen super interessanten und wichtigen Punkt an. Ich würde nur kurz auf deine Frage wegen der Kanisten reagieren. Ich habe kurz nachgeguckt, das war nicht Ben-Gvir, der Anwalt von Yigal Amir, der den Attentat verübt habe. Aber ich glaube, ideologisch ist da schon ein starker Zusammenhang. Also es sind schon die gleichen Milieus, so Kanismus in den Siedlungen und so. Wir haben auch vor, bald bei Palästina eine Sonderfolge zum Kanismus zu machen.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, ich muss jetzt eine strenge Moderatorin sein. Ich glaube, wir haben sehr viele HörerInnen, die keine Ahnung haben, was Kanismus ist. Und ich glaube, wir haben einige schon verloren, die sich gerade wundern, worüber wir eigentlich reden. Magst du ganz kurz vielleicht mal
kommt
sagen,
bald.
Die Folge kommt
ganz auf kurz, jeden Fall bald. Ganz kurz ist Kahanismus israelischer Faschismus. Das ist sehr verkürzt, weil es stammt eigentlich aus USA, also ist eigentlich jüdisch-zionistischer Faschismus. Aber genau, wir machen eine extra Folge dazu, coming soon, also hoffentlich in den nächsten Wochen.
Genau, weil wir sind gerade bei den Basics und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde es ganz sehr cool, diese Folge hier aufzuzeichnen, weil man einfach merkt, so wir... Das ist schön, wenn man zwei andere Leute hat, mit denen man so drüber reden kann, so detailreich drüber reden kann, aber ich will auch nur sagen, wir haben auch sehr viele Leute, die jetzt überhaupt nicht wissen, was gerade los ist, deshalb, egal was ihr gerade sagt, vielleicht nochmal manchmal detailreiche, nicht detailreiche, aber kurzen Background-Information geben. So.
Genau, da wollte ich eine kurze oder kleine Ergänzung machen oder etwas vielleicht betonen, was vielleicht nicht allen klar ist für die Sachen, die Ramzi vorhin gesagt hat. Weil du hast erwähnt, viele von den aktuellen bewaffneten Gruppen kommen eigentlich aus dem Fatah historisch. Und was vielleicht nicht allen klar ist, ist, dass Fatah quasi die zentrale Fraktion ist in der PLO, die dann quasi die zentrale Organisation ist in der PA. Das heißt, Fatah ist fast gleich mit diesem palästinensischen Pseudostaat, mit dieser Behörde. Und es ist sehr bedeutsam, wenn quasi aus dieser Bewegung, die diesen Mechanismus aufgebaut hat und dafür steht, sich dann dagegen wenden und wieder in direkten bewaffneten Widerstand gegen Israel gehen. Und auf den Punkt wollte ich nochmal kurz abheben, weil ich glaube, das betont einen Aspekt, der gern unterschlagen wird. Es wird häufig so getan, als würde die Gewalt oder der bewaffnete Widerstand von irgendwelchen bösen Ideologien kommen oder von äußerlichen Einflüssen. Es gibt sogar einzelne palästinensische Kollaborateure, die völlig zur israelischen Seite rübergegangen sind, die sowas sagen wie, eigentlich wollen die meisten Palästinenser in Ruhe leben, aber dann kommen diese böse Terroristen und machen irgendwas machen so ein Chaos. Und ich glaube, dieser Punkt, also deswegen ist dieser Punkt, den Ramzi erwähnt hat, so wichtig zu betonen, dass selbst Gruppen, die ideologisch und historisch eingebunden waren in der PA und in dem Versuch, mit der israelischen Besatzung zusammenzuarbeiten, dass sie dann rübergehen. Ich glaube, das deutet darauf hin, dass das Bedürfnis, in so einem Zustand von der Besatzung in den Widerstand zu gehen und auch in den bewaffneten Widerstand zu gehen, dass das etwas ist, was aus der Situation herauskommt und was immer wieder in verschiedenen Formen einfach zustande kommt, egal was man davor gedacht hat. Also man hat eine Weile gedacht, man kann mit dieser PA was aufbauen, was auf eine andere Weise zur Befreiung führt. Und je mehr dieser Weg sich als sinnlos erwiesen hat, so versuche ich nachvollziehen den Gedanken, greift man immer mehr zurück auf andere Mittel des Widerstands.
Ja, absolut. Naja, ich meine, also auch, was sind die Optionen? Ne? Also diese ewige Diplomatie unter dem Deckmantel eines angeblichen Friedensprozesses, wo am Ende angeblich eine Zwei-Staaten-Lösung, die gar nicht mehr real umsetzbar ist, durch die ganze Besiedlung, Zerstückelung und Fragmentierung der palästinensischen Territorien. Damit wird man eben die ganze Zeit hingehalten. Dann wird gesagt, BDS, also gewaltfreier Boykott und Desinvestitionen und Sanktionen, die international als Kampagne geführt werden, sind auch antisemitisch, darf man auch nicht machen, alles verboten. Militärischer Widerstand ist Terrorismus und auch einfach nur antisemitisch motiviert und hat gar nichts zu tun mit der Lage von Besatzung und Besiedlung. Dann kommt man halt an einen Punkt, wo man eigentlich eines sagt, sterbt leise, wehrt euch nicht, akzeptiert euer Schicksal, palästinensische Selbstbestimmung gibt es nicht und wird es nicht geben. Und natürlich werden Menschen, denen man ihre Existenz abspricht und die man zunehmend eben entfernt, das nicht akzeptieren. So, und
genau, und genau das, was du sagst, diese Aussagen treffen die israelischen Rechten explizit in den letzten Jahren. Das ist nicht unterstellt, sondern das ist das, was sie sagen. Und so die gemäßigtere Zionisten, die sogenannten liberalen Zionisten oder Linkszionisten, drücken das Gleiche indirekt aus in ihrer Handlung. Und es gibt israelische Politiker, die selbst den diplomatischen Weg als Terror bezeichnen. Also es wird eigentlich alles, was PalästinenserInnen machen für ihre eigene Befreiung, als Terrorismus dargestellt.
Ja, atmen ist Terror.
Ja, das ist eigentlich ganz, ganz cool. Vielleicht, bevor ich weitergehe, gebe zu Michael, dass du mal die israelische Perspektive darauf geben könntest. Ich saß gestern Abend im Flieger und ich habe mir ein Buch von Tarek Bakouni habe ich mir gekauft, wo ich mir dachte, ich habe eh schon mehr als genug Bücher, aber da ging es eben um Hamas und so diese Pazifizierung eben des Widerstands. Und in der Einleitung hat er eben genau das gesagt, dass Gaza eben einer dieser Orte des Stolzes ist, dieses stolzen Widerstands ist, weil egal wie sehr sie bombardiert werden, egal wie sehr sie zermürbt werden, genau diese Zermürbung ist immer wieder eine Erinnerung an alle anderen, die den Widerstand, PalästinenserInnen, die den Widerstand schon aufgegeben haben. Und das ist halt eben der einzige Ort ist in ganz Palästina, wo du keinen Soldaten siehst auf der Straße, ja, weil das nur dein Ort ist und du zum Meer gehen kannst und da gibt es eben keine Bodenbesatzung, ja, also es ist niemand physisch da, der dich davon abhält, zum Einkaufen zu gehen, was halt im Westjordanland innerhalb der 67er in Anführungsstrichen Grenze in Ost-Jerusalem und so weiter halt eben nicht hast. Und das ist auch nochmal ein sehr interessanter Aspekt, den wir auf jeden Fall in unserer Folge zu Gaza nochmal behandeln werden. Und das mit der Zwei-Staaten-Lösung, das werden wir jetzt dann, wir haben dann auch eine Q&A-Folge zur ersten Staffel, werden wir das auch nochmal aufnehmen, weil da auch schon diese Fragen kann, ja, ist die denn überhaupt noch realistisch? Und aber bevor ich jetzt da abdrifte, Michael, kannst du uns mal ein bisschen mehr von der Perspektive der israelischen Politik oder auch der Mainstream-israelischen Bevölkerung oder der israelischen Rechten geben, wie die ja vielleicht Jenin sehen, aber wie konnte es so weit kommen? Oder was heißt konnte so weit kommen? Ist ja schon öfter so weit gekommen. Aber vielleicht so ein bisschen eine Einordnung, was ist denn das Gefühl gerade in Israel, unter der jüdisch-israelischen Bevölkerung?
Ich glaube, die Frage kann ich gar nicht so gut beantworten, weil ich das Ganze hier aus Leipzig beobachte über Twitter und über so israelische Leitmedien. Aber ich kann schon einiges zur Politik dahinter einfach sagen. Also wir haben schon die Kanisten erwähnt. Ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen mehr dazu sagen, weil diese Rechtsradikale, also diese Neofaschisten jetzt eine wirklich entscheidende Rolle in der Regierung spielen. Also die haben im letzten Jahrzehnt einen sehr starken Aufstieg gehabt aus der Bedeutungslosigkeit in die Zentralität. Das ist sehr beachtlich und beängstigend, finde ich. Zumal ich war 2014 da, als es Krieg gab und diese Neofaschisten zum ersten Mal so komplett herausgekrochen kamen und angefangen haben, so Friedensdemos zu schlagen und so. Also ich habe es persönlich erlebt und wo soll man anfangen? Also ich versuche jetzt keinen ganzen historischen Umriss zu machen, weil wir das bald in einer extra Folge machen und das jetzt ein bisschen zu weit führt. die wichtigsten Eckdaten sind, dass so rechtsradikale Parteien jetzt ein wesentlicher Teil der Regierung bilden und auch so, wie heißt es, so Kingmakers waren. Also die waren so ein entscheidender Block, ohne den es die Regierung nicht geben konnte. Deswegen haben die auch mehr bekommen, als sie eigentlich von ihrer Stärke in den Wahlen verdienen. Man muss aber auch sagen, dass der Rest der Regierung nicht wesentlich anders ist ideologisch. Es gibt da schon Schattierungen und Nuancen, da könnte man drauf eingehen, wenn man wollte. Aber es gibt eine sehr hohe Übereinstimmung über zumindest die Themen, die uns jetzt hier interessieren, den Umgang mit den Palästinensern, vor allem im Westjordanland, gibt es eine sehr große Übereinstimmung zwischen den Kahanisten ganz rechts, der Likud-Partei von Netanyahu, die größte Partei, oder zumindest großen Teilen dieser Partei oder die Teile, die da noch dominant sind heutzutage, stimmen mit den Kahanisten stark überein. Und die andere Komponente dieser Regierung sind die ultraorthodoxen Parteien, die sind auch nach und nach kahanistisch geworden. Das sind vor allem sektoriale Parteien, die eine bestimmte Bevölkerung sehr interessengeleitet vertreten. Aber ideologisch sind diese ultraorthodoxe Teile der israelischen Gesellschaft zu größten Teilen leider sehr stark unter dem Einfluss des Kahanismus gekommen. Also werde ich vor allem über diesen rechten Rand reden, mit dem Hintergrund, dass das nicht nur eine wichtige Komponente dieser Regierung ist, sondern auch eine Komponente ist, die etwas sehr klar ausspricht, was die anderen Teile eigentlich mehr oder weniger auch teilen. Und also Ramzi hat vorhin so die Frage in den Raum geworfen und auch beantwortet, was sind überhaupt die Möglichkeiten, die den Palästinensern zustehen unter Besatzung. Und also auf der anderen Seite kann man gucken, was ein Vertreter des Kahanismus, Bezalel Smotrich, der jetzt Finanzminister ist und auch eine besondere Stelle hat jetzt im Verteidigungsministerium, wo er auch praktisch über Angelegenheiten in der Westbank regiert, ist praktisch der Gouverneur der Westbank geworden, mehr oder weniger. Und der hat 2017 einen Plan vorgelegt, um zu erklären, was sein Umgang mit den PalästinenserInnen wäre. Und dieser Plan, also der Name ist ein bisschen schwer zu übersetzen, der wird oft auf Englisch Decisive Plan genannt, also ein entscheidender Plan. Also sehr schematisch, und ich glaube, das ist auch so einfach die Idee, meinte er 2017, man muss den PalästinenserInnen drei Möglichkeiten geben. Eine ist, dass sie emigrieren, dafür wird Hilfe auch angeboten, dass sie einfach das Land verlassen und irgendwo anders hingehen. Ich glaube nicht, dass da sehr viele Gedanken da reinflossen, also wohin und was soll mit denen dort passieren. Ich glaube, dass der Punkt ist, dass wir sie weghaben. Zweite Möglichkeit ist, zu bleiben, aber alle Ansprüche auf kollektive Selbstbestimmung aufzugeben und einfach untertan mit nur Grundrechten, aber ohne Bürgerrechten in einem israelischen, jüdisch dominierten Staat zu sein, also einen noch niedrigeren Status eigentlich einzunehmen als die PalästinenserInnen mit israelischer Staatsbürgerschaft, wenn ich das richtig verstehe. Und die dritte Möglichkeit ist, dass sie, also ich glaube, es war sehr vage formuliert absichtlich, dass sie durch das Militär bekämpft werden. Kurz danach gab es ein Interview, wo er explizit gefragt wurde in israelischen Medien, ob damit auch Frauen und Kinder gemeint sind, und er hat einfach ja gesagt. Also sprich Genozid, ganz einfach und offen. Und überhaupt so der Spruch, der mit dem Kahanismus verbunden ist in der israelischen Gesellschaft, ist Tod den Arabern. Und das ist ein Graffiti, den man in vielen Städten schon seit Jahren überall sieht und das nicht sofort entfernt wird oder überschrieben wird. Also darauf läuft es hinaus, genau darauf. Und die Unterschiede in der israelischen Rechten gehen vor allem darum, also was alle in der israelischen Rechten eint, ist, dass eine absolute jüdisch-israelische Obrigkeit auf Rechte halten werden soll und dass alles Land eigentlich den jüdischen Einwohnern zur Verfügung gestellt werden sollte. Und die Nuancen sind dann, wie geht man aber damit um, dass das noch nicht der Fall ist? Also wie geht man mit der Anwesenheit und mit dem Widerstand der PalästinenserInnen um? Und da werden die Rufe stark, gerade aus den diesen kanistischen Ecken, aber lange nicht nur aus diesen Ecken, auch bis in den liberalen Zionismus wird oft danach gerufen, halt mit starker Hand den Terror zu bekämpfen. Was letztendlich heißt, genau solche Aktionen durchzuführen, wie wir in Jenin gesehen haben. Und da diese Regierung von, also nicht nur sowieso mit dieser Herangehensweise übereinstimmt, sondern auch stark davon abhängig ist, dass dieser rechte Rand dabei bleibt, gibt es, glaube ich, einen noch stärkeren politischen Druck innerhalb des israelischen politischen Systems als in vorherigen Regierungen, solche Aktionen durchzuführen. Was dazu kommt, ist, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, dass es eine tiefe politische Krise gibt in der israelischen Gesellschaft, dass es präzedenzlose Proteste gibt, die auch immer wieder das Land lahmlegen in den letzten Monaten, seit Januar, weil diese Regierung, um diese Sachen umzusetzen, die Rechtsstaatlichkeit halt außer Kraft setzen will, weil das mit Rechtsstaatlichkeit einfach nicht geht, das zu machen. Und das führt dazu, glaube ich, dass der Druck noch stärker ist, weil Netanyahu, der immer noch Premier ist, ist eigentlich dadurch gekennzeichnet oder ausgezeichnet in der israelischen Rechten, dass er eigentlich sehr vorsichtig vorangeht. Der will eigentlich nie so schnell agieren, dass die Wut unter PalästinenserInnen und in der Welt so stark wird, dass dann ein Backlash kommt, der alles verlangsamt. Er bevorzugt einfach ganz langsam mit kleinen Schritten voranzugehen Richtung dieses Ziel. Aber das koaliert jetzt mit Leuten, die sofort alles haben wollen. Die wollen sofort das Land möglichst von Palästinensern bereinigen oder dass nur die da bleiben, die keine Ansprüche haben und die aus dem Weg gehen. Aber seine Vorsichtigkeit gilt auch für Angelegenheiten innerhalb des politischen Systems. Das heißt, er will auch die Rechtsstaatlichkeit außer Kraft setzen, unter anderem auch, weil er unter sehr schweren Vorwürfen vor Gericht steht, von Korruption. Aber der will auch das nicht zu schnell machen. Und seine Koalitionspartner wollen viel schneller vorangehen. Und als der Druck jetzt zu groß geworden ist im März, musste er quasi die legislativen Schritten eindämmen. Aber um quasi das von seinen Koalitionspartnern akzeptiert zu bekommen, muss er jetzt zeigen, dass er deren andere Wünsche umsetzt. Und das geht meistens einfach auf Kosten der PalästinenserInnen, die keine Stimme haben innerhalb dieses Systems. Ich glaube, das ist ein Teil der Dynamik hinter diesem Angriff.
Ich hätte da eben, weil wir so langsam, glaube ich, zum Ende kommen, außer ihr habt noch irgendwas, was auf jeden Fall noch besprochen werden muss. Was ist denn jetzt der Ausblick? Was hält denn die Zukunft? Was bringt denn die Zukunft mit sich? Und ich glaube, Ramse, da haben wir, bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben, hast du ja schon einiges gesagt, was denn jetzt die Zukunft, vielleicht nicht die ferne Zukunft des Widerstandes ist, sondern was in nächster Zeit, was können wir denn erwarten? Du hast ja auch wirklich ganz klar mir noch was gesagt, und zwar, dass dieser Angriff auf Jenin sollten wir nicht einreihen als Niederlage von den PalästinenserInnen. Und da kannst du das nochmal erklären, was du damit gemeint hast und was denn da jetzt die nahe Zukunft des Widerstands vor allem im Westjordanland ist.
Ja, also ich denke, ohne jetzt das Leid irgendwie runterspielen zu wollen, der Menschen in Jenin, der zerstörten Häuser, der geflüchteten Familien und so weiter, sollte man sehen, dass da bewaffnete Flüchtlinge eben Drohnen runtergeschossen haben, teilweise gepanzerte Räumungswagen zerstören konnten und eine hochmilitarisierte Armee im Endeffekt zurückschlagen konnten, ohne entscheidende Verluste in ihren Widerstandskapazitäten zu erleiden. Natürlich wurden auch teilweise Tunnelsysteme zerstört und auch Waffenlabore und so weiter, die in den Camps waren, aber es konnten die entscheidenden Führungspersonen beispielsweise auch des Widerstands nicht ausfindig gemacht und getötet werden und so weiter. Also und der Punkt ist, gerade in diesen Flüchtlingslager, über die ich schon ein bisschen was erzählt habe, der Widerstand hat natürlich auch eine soziale Basis, auf die er sich zurückziehen kann eben und aus der er sich immer wieder erneuern kann. Weil es den Menschen eben schlecht geht, weil sie eben so perspektivlos sind unter der Militärbesatzung, werden sich neue junge Menschen anschließen. Also auch wenn wir eben uns angucken, wie der Widerstand so altersmäßig zusammengestellt ist, das sind teilweise sehr, sehr junge Männer, die da eben hinzuströmen, die überhaupt keine Perspektive mehr für ihr Leben haben, mit riesiger Arbeitslosigkeit, mit keiner Möglichkeit der Bewegungsfreiheit und der ständigen Angst, getötet zu werden, dass im Familienhaus eingebrochen wird von Besatzungssoldaten und so weiter. Insofern gibt es da immer wieder eine Erneuerung auch der Widerstandskapazitäten, die für den palästinensischen Kontext, denke ich, also sich historisch auch immer wieder bewahrheitet hat. Und das gilt nicht nur für Jenin. Ich meine, ein anderer Hotspot war immer Nablus und die sogenannte Höhle des Löwen. Jenin galt ja oft als das Wespennest. Und ich meine, da deckt sich natürlich auch ein bisschen was mit der israelischen Armeeerzählung. Sie nennt es halt Terror und nicht Befreiungskampf und nicht Widerstandsgruppen. Aber es ist natürlich klar, dass also die widerstandsfähigsten Gruppierungen da eben entstanden sind, neben Gaza. Und ich denke, da werden jetzt mehr entstehen, weil das eben in der palästinensischen Bevölkerung als Sieg wahrgenommen wurde. Also auch die Jenin-Bataillone sind im Prinzip, oder die Jenin-Brigaden sind im Prinzip Guerillas im klassischen Sinne, also die sich auch immer wieder in die Bevölkerung zurückziehen können, die auch von der Bevölkerung massiv unterstützt werden, mit Nahrung, mit Getränken, auch außerhalb Jenin. Teilweise gab es eine riesen Zufuhr an Brot, also Grundnahrungsmitteln, auch von Nablus an Jenin, das relativ nah dran ist, auch im in der nördlichen Westbank. Und ich denke, dass der Erfolg des Zurückdrängens auch der Armee und dem, was du über den Gazastreifen gesagt hast, dass das in Jenin und in der Altstadt von Nablus mehr und mehr auch entsteht, dass es keine stetige Präsenz eigentlich mehr von israelischen Soldaten geben kann, keine Zerstückelung durch Checkpoints und keine Kontrolle der Bewegung in dem Sinne in der Stadt, dadurch, dass die durch die eigenen palästinensischen Milizen eben geschützt wird. Das wird weiteren Zulauf und das Entstehen ähnlicher Gruppierungen im ganzen Westjordanland und auch in Ostjerusalem hervorrufen, meiner Meinung nach, auf das Kurzfristige. Bezüglich des Langfristigen wollte ich noch eins sagen. Also so heroisch diese militanten Gruppen und der Widerstand der palästinensischen Bevölkerung auch ist, desto klar muss man sich, glaube ich, auch sein, dass er klare Grenzen hat auf nationaler Ebene. Also natürlich hat man es hier mit einer Armee zu tun, die von allen Weltmächten der Welt im Prinzip ausnahmslos und weitgehend bedingungslos unterstützt wird für die regionalen Interessen. Und wir haben es auf der anderen Seite mit einer staatenlosen Bevölkerung ohne Armee zu tun, die von der gesamten Welt eigentlich boykottiert, ausgegrenzt und isoliert wird. Politisch, wirtschaftlich und auch militärisch vor allem. Und die ethnische Säuberung Palästinas ging natürlich auch mit einer Entfernung der palästinensischen Bevölkerung aus den Stützpfeilern der israelischen Wirtschaft, allen voran eben dem militärisch-industriellen Komplex einher. Und das bedeutet natürlich, dass auch durch Generalstreiks, wie wir ihn zum Beispiel 2021 in wirklich also beeindruckenden, herausragenden in ganz Palästina bis in die 48er Gebiete, also das, was heute als der israelische Staat bezeichnet wird, die da rein hineinreichten. Trotzdem, denke ich, sind da nicht die Machtkapazitäten, die im Prinzip den israelischen Staat und sein Vorhaben der Entfernung der palästinensischen Bevölkerung schlagen können, auch wenn der Widerstand entscheidend ist. Aber der Widerstand wiederum besteht in einem dynamischen und dialektischen Verhältnis zu der gesamten Region, also den verarmten Massen und den arbeitenden Menschen in Ägypten, im Jemen, wo jetzt auch extreme Massenproteste in Solidarität zu Jenin entstanden sind, weil die eben identifizieren, jetzt mit den Abraham-Abkommen auch ganz offensichtlich, dass auch ihre eigenen Staaten und Staatsführungen, also die korrupten Regime in der arabischen Welt, dass die auch kollaborieren mit den USA und auch mit dem israelischen Staat vermehrt. Und dass die auch eben die sind, die sie aus unterdrücken und ausbeuten. Und insofern befruchtet der palästinensische Widerstand vor Ort auch immer wieder revolutionäre Aufstände in der Region. Und das war auch sehr ersichtlich zum Beispiel mit der ägyptischen Revolution, die im Prinzip historisch zurückging auf die Solidarität mit der zweiten Intifada, wo Studierende in Ägypten das erste Mal eben Proteste organisiert haben, wo sich Zellen gebildet haben und wo das erste Mal auch Rufe kamen gegen damals noch das Mubarak-Regime. Und die im Prinzip sich weitergeführt haben bis zur Eskalation dann 2011 und so weiter. Und ich denke, das ist im Prinzip die Perspektive für die Befreiung Palästinas. Aufstände in der gesamten Region, die in Konflikt geraten mit dem Imperialismus und auch ihren eigenen Regime und die eine Perspektive aufzeichnen für die Befreiung Palästinas im Endeffekt.
Danke, Ramzi. Michael, willst du was dazu sagen? Was siehst du in nächster Zeit? Hast du irgendwie das Gefühl, jetzt, wo wir das mit Janine jetzt seit Montag, Dienstag gesehen haben, wird sowas jetzt in nächster Zeit öfter noch geben?
Ich gehe schon davon aus, also ich sehe keine Zeichen, dass es irgendwie in eine andere Richtung gehen soll, leider. Und ich wollte schon ein bisschen was dazu sagen, wie diese Dynamik dann, also ich wollte einiges sagen, einfach zum Umgang mit dem Widerstand, mit dem persönlichen Widerstand von der israelischen Rechten und dadurch von der israelischen Regierung, weil ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass obwohl die israelische Regierung wie jede davor halt alles, was sie macht, durch Sicherheit begründet. Ich meine, die muss das auch. Also es schadet den israelischen Staat immens, wenn sie zugeben, dass irgendwas anderes da eine Rolle spielt. Und Sicherheit ist halt eine gute Erklärung für alles. Deswegen muss man sie auch immer hinterfragen, weil sie oft einfach nicht stimmt. Aber obwohl so eine Aktion dadurch legitimiert wird von den israelischen Rechten, dadurch von der israelischen Regierung und dadurch von ihren vielen Verbündeten in der Welt und auch so Medienvertreter auch hier in Deutschland, die einfach alles, was diese Regierung sagt, beim Wort nimmt. Sie sprechen von Sicherheit und sagen, wir machen das, um uns Sicherheit zu verschaffen. Gleichzeitig nehmen sie ganz bewusst in Kauf, dass auf sowas auch Racheaktionen kommen, was auch gleich diese Woche passierte. Und zwar nicht durch irgendeine böse Organisation mit irgendeiner Ideologie, sondern einfach durch einen jungen 20-jährigen Palästinenser, der in Tel Aviv gearbeitet hat und einfach ziemlich plötzlich mitten im Tag ein Auto ausgeliehen hat und Leute überfahren hat und angestochen hat oder erstochen hat, wie auch immer man das sagt, und sofort auf der Straße von einem Zivilisten erschossen wurde und dafür, wo dieser Zivilist auch dafür gelobt wurde von Ministern. Und dann kam auch ein Zitat von einem Polizeivertreter, glaube ich, oder von irgendeiner Sicherheitsbehörde in Israel, dass es erwartet wurde, dass nach dem Angriff auf Jenin sowas kommt. Und man muss, glaube ich, um diese Dynamik zu verstehen, muss man erkennen, dass da eine Illusion mitschwingt, dass man durch Gewalt irgendwie ewige Sicherheit erschaffen kann. Das ist ein Begriff, den ich eigentlich gehört habe von Beschreibungen von Faschismen überhaupt, dass sie mit so einer Illusion, mit so einem Traum von ewiger Sicherheit hantieren. Und in der israelischen Politik sieht man halt ständig, dass irgendwie dass Gewalt ausgeübt wird mit der Begründung, dass wir uns damit endlich mal Sicherheit auf Dauer verschaffen, obwohl es komplett zyklisch ist. Und wenn man ein bisschen zurückguckt und einfach mal alte Nachrichten liest, dann sieht man, dass das sich wiederholt ständig über die Jahre hinaus. Aber für die Rechten ist es gar nicht so schlecht, weil die Erklärung der israelischen Rechten für die Gewalt ist, die Palästinenser sind böse und die sind Antisemiten und die machen das einfach aus reinem Hass und das hat nichts damit zu tun, was wir machen. Gleichzeitig greift man immer mit übermäßiger, unverhältnismäßiger Gewalt ein und trifft damit auch Zivilisten und Infrastruktur und alles andere, was sichert, dass es nie Ruhe geben wird und es immer wieder auch Widerstand, auch gewaltsamer Widerstand stattfindet, der wiederum den nächsten Eingriff legitimiert. Ich glaube, das muss man begreifen, dass dieses Gerede von Sicherheit von israelischer Seite einfach ein leeres Versprechen ist, das ständig dazu führt, dass genau das Gegenteil passiert.
Dankeschön, Michael. Ja, mit diesen Abschlussworten, ich glaube, wir haben jetzt alles gedeckt oder hat noch irgendwer gerade, Ramzi, willst du noch irgendwas sagen? Nee. Dann danke ich dir, Ramzi, auf jeden Fall, dass du heute dabei warst und über Jenin mit uns gesprochen hast. Wie gesagt, wenn ihr Ramzi noch nicht kennt, folgt seiner Arbeit auf jeden Fall. Er ist wirklich sehr großer Aktivist hier in Deutschland für PalästinenserInnen und man kann immer wieder seinen Arbeiten folgen und schauen, was er so macht. Er organisiert auch Events immer mal wieder, zu denen man vor Ort hingehen kann oder sich online anhören kann. Ramzi, vielen Dank wirklich auch für deine sehr, wie sagt man das, like, sehr well-based Einführung und Übersicht. Ja, genau. Man merkt einfach immer wieder, wie schön es ist, wenn man Leute hat, die das auch viel davon aus dem Stegreif können. Und ich hoffe, du hast auch jetzt heute den HörerInnen von Parallel bei Palästina das Thema ein bisschen weiter näher bringen können, vor allem mit dem Widerstand, dass eben diese Einordnung von Terrorismus, und das werden wir auf jeden Fall in der Folge mit Hamas besprechen, die dann in der zweiten Staffel kommt, was es eigentlich heißt und dass es schon eine sehr lockere Definition ist, auf die halt eben instrumentalisiert wird, genau für die Zwecke, die man haben möchte. Und ich glaube, wenn jetzt halt jemand Nachrichten sieht und sich denkt, ja, aber das sind ja alles Terroristen, weil sehen sie ja so aus, wie man sich klassischen Terroristen vorstellt und B, begehen sie ja auch Gewalttaten, dann würde ich immer sagen, bevor ihr nicht in diesen Schuhen wart, ja, bevor ihr nicht über Generationen ethnische Säuberung erfahren habt, in einem Flüchtlingslager aufgewachsen seid und von, wie Ramzi eben gesagt hat, von Siedlerkolonialismus umgeben seid und ständige Gewalt erfahrt, eigentlich jeden Tag in kleinem wie in großem Maße. Bis dahin ging, das finde ich sehr schwer, dass wir darüber urteilen, wer Terrorist ist und wer jetzt nicht, wer in diese Kategorie passt. Vor allem, während es natürlich Terror seitens des Staates ausgibt, die wir überhaupt nicht so kategorisieren. Auf jeden Fall werden wir das nochmal genau in der Hamas-Folge bereden. Bis dahin, Ramzi, vielen Dank. Michael, auch vielen Dank. Wir haben es geschafft.
Danke dir, Lena.
Ja, an dem Punkt auch nochmal danke an euch von Parallelwelt Palästina. Also gerade weil das politische Niveau zu dem Thema in Deutschland wirklich so niedrig und grottig ist, ist es total wichtig, dass ihr wirklich von Grund auf nochmal einige Sachen erklärt und auch sehr zugänglich. Und das finde ich total wichtig. Und da kann man auch immer wieder Leute, die interessiert am Thema sind und sich neu damit beschäftigen, darauf verweisen. Vielen Dank.
Dankeschön. Danke, Ramzi. Danke dir. Dann, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal und bald gibt es die Q&A-Folge. Ciao.
Bis dann. Ciao.